ARD.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft, eine Jubiläumsausgabe. Heute ist Folge Nummer 200.
Wow, ich zähle ja nie mit, aber du heißt da immer, du bist wirklich, nee, das weiß immer, welche Folge wir haben. Hallo zusammen.
Hallo, der Lord des linearen Gleichungssystems, Aeneas Roch, zählt natürlich, wie man das als Mathematiker macht, alles schön mit. Ja, ich glaube, ich habe mich nicht verzählt, 200.
Nice. Und auf der anderen Seite nicht die Lordin des linearen, was war es diese Woche? Gleichungssystems?
Gleichungssystems.
Da hast du ein G reingelassen in dein Akronym. Julia Nestlen ist auf der anderen Seite.
Lineares Gleichungssystem, das ist also ein Wort.
Was hast du die Woche dabei? Was hast du gefunden in den Tiefen der wissenschaftlichen Studien?
Was ganz Beunruhigendes, es ist ein Satz, der am Anfang eines Pitches für einen Katastrophenfilm stehen könnte, nämlich ForscherInnen wollen ein künstliches Erdbeben erzeugen.
Das klingt total nach einer super Idee.
Was kann schiefgehen? Ja. Und was gibt's bei dir?
What could possibly go wrong? Bei mir ähnlich dystopisch vielleicht. Wir steigen ein mit einer kleinen Szene. Stellt euch vor, wir sind unter Wasser. Es ist dunkel. Nur so ganz fahles Mondlicht schimmert auf den Meeresgrund. Es ist geheimnisvoll. Schillernde Korallen sieht man. Doch da lauert etwas, was kaum jemand je zu Gesicht bekommen hat. Nur Spuren sehen wir immer wieder. Verschwundene Fische, mal eine abgenagte Koralle, ein leises Knacken im Wasser. Lautlos gleitet dieses Ungeheuer durch enge Spalten. Es ist meterlang. Es ist ein Schatten mit Kiefern des Grauens. Naja, also man könnte es meinen, ich zitiere hier aus einer Doku über die unendlichen Tiefen des Ozeans, aber wir befinden uns im Badischen, in Karlsruhe, im Haifisch- und Korallenbecken des Naturkundemuseums. Wir haben uns nämlich in der ARD Wissenschaftsredaktion jetzt intensivst mit einem Borstenwurm beschäftigt. Es ist nicht so wie das Monster von Loch Ness, wir haben wirkliche Beweise, ja. Wir haben wirklich Bissspuren.
Jemand hat ihn schon mal gesehen, den Borstenwurm.
Ja, und jetzt kommt Hannes Kirchhauser ins Spiel. Das ist der Chef von diesem Aquarium in Karlsruhe und der ist gar nicht gut, auf diesen Wurm zu sprechen. Und der hat ihn aber schon mal gesehen. In den letzten 10 Jahren hat er ihn zweimal schemenhaft nachts kurz gesehen im Licht und dann ist er sofort wieder verschwunden. Aber Hannes Kirchhauser ist ein begnadeter Korallenzüchter. Und er findet es natürlich richtig scheiße, dass da irgend so ein Tier in diesem Aquarium drin ist, was seine schönen kleinen Korallen anknabbert.
Verständlich. Ich wollte gerade sagen, es muss ja schon ein ganz garstiger Wurm sein, dass es schon ausreicht, wenn man ihn zweimal schemenhaft sieht, um ihn nicht zu mögen.
Ja, also es gibt ja so zwei Lager, sag ich mal, in diesem Museum jetzt. Es gibt den einen, der sagt, ich will den raushaben aus diesem Aquarium, der knabbert meine Korallen an, der hat da nichts zu suchen. Man könnte auch grob sowieso sagen, dass der vielleicht in diesem Ökosystem nichts zu suchen hat. Da bin ich jetzt aber nicht tief genug drin. Und dann gibt es aber den Oberchef des ganzen Naturkundemuseums, der sagt, Momente mal, wir haben da schon auch ein wissenschaftliches Interesse. Das Problem ist, wenn wir den jetzt fangen, stirbt er dabei wahrscheinlich. Und das findet er halt auch nicht cool. So. Also, wir haben jetzt diesen rätselhaften Borstenwurm. Und jetzt hat diese Story zwischen Hannes Kirchhauser und diesem Borstenwurm Anfang dieses Jahres einen neuen Twist bekommen. Und zwar wurde ein 1,50 Meter langes Stück dieses Wurms gefunden. Ich sage Stück, nicht
der. Wie lang ist der insgesamt? Ich frage mich schon die ganze Zeit, du hast gerade so schön atmosphärisch geschildert und ich habe jetzt schon eher an so einen Typ Loch Ness gedacht.
Ja, also das Aquarium hat 80 Quadratmeter.
Nicht Loch Ness, sondern Nessie, ja.
Das Aquarium hat 80 Quadratmeter, also hat Platz für relativ große Tiere. Und dieser Wurm, es wird geschätzt, dass jetzt noch so 10, 20, 30 Zentimeter übrig sind von Kopf und ein bisschen hinten dran.
Okay, also der Großteil wurde gefunden.
Genau, der Großteil wurde vermutlich gefunden. Die können tatsächlich Borstenwürmer wie Eidechsen, aber Borstenwürmer können das nicht an so einer Sollbruchstelle, sondern beliebig einstellen, wo sie sich dann abteilen wollen. Die können dann trotzdem weiterleben. Und woran ist jetzt dieser Wurm, ich will nicht sagen gestorben, aber warum hat er sich überhaupt geteilt? Warum kam es zu diesem spektakulären Fund, wenn wir mal von Nessie ein Stück finden würden? Das wäre ja auch mal was, gell?
Um den Korallenforscher zu ärgern, hat er ein Stück abgeworfen, eine falsche Fährte gelegt.
Ja, ich bin wirklich da, aber du wirst mich wieder nicht finden. Und zwar füttern die ihre Haie, zu den ganzen Protagonisten in diesem Aquarium komme ich gleich noch, immer mit Fischresten. Und dieser Borstwurm, der labt sich wohl auch an diesen Fischresten, aber eine von den Gräten, die lag ihm da wohl ein bisschen quer im Darm. das, was von uns ja immer die Horrorgeschichte ist, die wir erzählt bekommen als Kinder, dass dann eine Grete sich durch die Darmwand bohrt und wir daran sterben. Genau dieses Problem hatte der Wurm auch. Er hatte nur den Vorteil, er kann dann einfach halt einen Enddarm einfach mal abgeben und trotzdem weiterleben nach so einem Fischmahl. Was jetzt aber besonders spannend ist noch an dem Borstenwurm, ist, dass seine DNA zu keiner anderen bekannten Art passt. Deswegen auch das große Interesse, ihn vielleicht nicht direkt sterben zu lassen, wenn man ihn fängt, sondern zu sagen, ey, wir wollen den wirklich noch weiter erforschen auch. Er hat eine große Verwandtschaft zu den Bobbitwürmern, das sind große Meeresborstenwürmer, aber man weiß jetzt halt nicht genau, die ganzen Expertinnen, die bisher drauf geguckt haben, sagen, also passt aber eigentlich nicht zu allem. So, also. Wir haben jetzt diesen Borstenwurm, er knabbert auch weiter an den Korallen und wir würden ihn ja gerne mal vor die Kamera kriegen, würden ihn gerne mal sehen. Deswegen hat sich jetzt die ARD Wissenschaftsredaktion damit dann auch befasst, hat einmal 3 Nächte lang Kameras aufgestellt vor diesem Aquarium, natürlich super lichtempfindliche Kameras. Dann Hannes, unser Aquariumsleiter, hat extra das kleine Mondlicht, ne, was immer so nachts einen kleinen Mond simuliert. Er hat die kosmischen Gesetze außer Gefecht gesetzt in diesem Aquarium und das Mondlicht auf die Lieblingskoralle gerichtet, dass wir da noch ein bisschen mehr Licht haben. In diesen 3 Nächten wurde er nicht gesehen und dann haben wir eine große Public Viewing Aktion gemacht. Das war schon Mitte August, vielleicht haben es die ein oder anderen noch mitbekommen. Da haben tausende Menschen auf YouTube einen Livestream angeguckt, 10 Stunden lang in einer Nacht und auch versucht, finden wir den Wurm. Es war hilarious. Ich war da in den Kommis ein bisschen dabei. Wo Walter Wurm ist der Hashtag des Tages oder der Nacht gewesen. Man sieht... Also ich sag mal, wir haben viel Material und erstaunlich wenig Wurm. Aber es gibt einige, wie du gerade schon gesagt hast, andere ProtagonistInnen in diesem Stream. Und die werden, glaube ich, auch wieder interessant, weil, jetzt könnt ihr das alle aufschreiben, nächsten Donnerstag, am 25. September, deswegen sprechen wir auch heute drüber, gibt es nochmal einen ganzen nächtlichen Livestream, 10 Stunden lang, wo Kameras auf dieses Becken wieder gerichtet sein werden und wir alle zusammen gucken können, ob wir Walter Wurm finden.
Also ich kenne Leute, die sagen, zum Einschlafen gucke ich mir die Space Night an. Ja. Aber das klingt jetzt noch etwas einschlaffördernder, muss ich leider gestehen.
Es gibt Leute, die das durchziehen. Also in den Kommentaren schreibt zum Beispiel einer, einmal kurz Tagesschau-App aufgemacht und dann die ganze Nacht einen Wurm gesucht. Lustig.
Davon lebt die Wissenschaft.
Ja, es ist Public Science. Aber außer möglicherweise Walter Wurm, ich will es euch ja noch ein bisschen schmackhaft machen, könnt ihr die Schwarzspitzenriffhaie Carla und Amadeus immer wieder durchs Bild auf jeden Fall fahren sehen. Besonders gerne von links nach rechts, habe ich gemerkt. Dann gibt es wohl auch noch Jochen, einen Blaurochen. Also wir haben ihn Jochen genannt, ich glaube, er hat offiziell keinen Namen. Dann gibt es Soldatenfische. Einer von ihnen heißt unserer Meinung nach Private Ryan. Ihr habt noch die Möglichkeit, sie auch anders zu benennen. Es gibt einen verschlafenen Doktorfisch und... Die habe ich jetzt noch nicht gesehen im Stream, aber theoretisch ist in diesem Aquarium noch eine Person, ein Protagonist, den ich besonders irgendwie spontan ins Herz geschlossen habe und ich glaube auch viele Karlsruherinnen und Karlsruher, und zwar die Netzmoräne Maurice. Die ist mittlerweile auch sehr groß geworden, ist auch als kleiner Mini-Moräne hingekommen und die ist da hingekommen, weil sie eigentlich aus einem Handel kam und da hat sie einfach immer alle Fische aufgefressen. In dem Aquaristikhandel und jetzt in dem großen Becken mit auch noch Haien und so weiter, da hält sie sich wohl ein bisschen zurück.
Und die war das nicht, die überall die Beißspuren hinterlassen hat?
Nein, das war der Borstenwurm. Das Spannende ist ja, sich mal zu fragen, wie kam der da überhaupt rein? Weil man wollte ihn ja offensichtlich nicht drin haben.
Genau, also keiner hat ihn je richtig gesehen. Man kennt nur ein Stück. Es klingt mir alles irgendwie so ein bisschen, da fehlt noch ein Stück von der Geschichte.
Und zwar vermuten die, in diesem Aquarium sind ganz viele einmal Tiere, die auch oft, also tatsächlich hat Mr. Hannes auch öfter mal aus dem Mittelmeerurlaub sich neue Aquariumsbewohner mitgebracht. Streitbar, natürlich auch nur mit Erlaubnis.
Wenn man sich auskennt, kann man vielleicht die richtigen zusammentun. Ich hätte, glaube ich, kein gutes Händchen.
Ja, und du brauchst natürlich eine Genehmigung und so weiter, ne? Und man muss ja auch sagen, jeder Aquaristikhandel, das sind natürlich auch einfach im Meer gefangene Tiere, die dann gegebenenfalls nachgezüchtet werden. Manche lassen sich aber auch nicht nachzüchten. Naja, egal. Und auch die Korallen, mit denen in Karlsruhe gearbeitet wird, man muss ja sagen, das ist das größte deutschlandweite lebende Korallenriff. Ne? Lebende Korallenriff. Diese Korallen wurden natürlich auch irgendwann mal aus
dem Ozean. Es ist deutschlandweit das größte, weil wenn es deutschlandweit wäre, dann wäre es ein ganz schön großes Korallenriff.
Es ist deutschlandweit das größte. Genau, in einem 80 Quadratmeter Aquarium. Und an diesen Mini-Baby-Korallen, die damals dann aus dem Indischen Ozean gefischt wurden, da war vielleicht auch schon ein Millimeter großer Walter Wurm dran, als Baby. Und jetzt ist er halt ziemlich groß geworden, weil er ja auch immer so gut gefüttert wurde mit den Haifischen zusammen, unabsichtlich.
Wer weiß, wie viele Fische und andere Tiere so in so einem Aquarium da überhaupt reingehören und wie viele man im Nachhinein da gefunden hat, weil die zufällig sich irgendwo drin versteckt hatten. Ja gut, jetzt ist hier der Clownsfischer, komm, da macht er ein Schild dran, Clownsfisch, so praktisch, dass wir den jetzt haben. Hat zwar keiner reingesetzt, aber irgendwann war er da.
Ja, also in diesem Aquarium, nicht nur der Wurm wurmt den mittlerweile ehemaligen Aquariumchef, er ist tatsächlich seit Anfang September in Rente, sondern auch andere Tiere, die mit den Korallen reingewandert sind. Es gibt auch so kleine Spinnen und Krabben, die auch immer wieder versuchen, daraus zu fischen. Ne? Die sind auch.
Wer ist in Rente, der Wurm?
Nee, der Aquariumsleiter.
Ach so.
Und genau, was auch echt spannend ist, ne, bei diesen Korallen, eine Sache muss ich noch erzählen. Alle 4 Tage muss da ein Taucher in dieses Becken reinsteigen und so leichte wedelnde Handbewegungen neben den Korallen machen, damit das Sediment, was sich drauf festsetzt, nicht drauf bleibt. Die Strömung reicht nicht aus, die es in diesem Aquarium gibt, damit die Korallen darunter nicht absterben. Also das macht vielleicht nochmal deutlich, wie wichtig oder wertvoll diese Korallen sind und wie drängend es dann auch ist, zu sehen, wo ist Walter Wurm? Alles Wichtige, was, wo, wann, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ich würde sagen, wir sehen uns in diesem Stream, Leute.
Bleiben wir bei Tieren, bei gruseligen Tieren. Eine Kräuselradnetzspinne tötet ihre Beute auf unkonventionelle Weise. Leider hat sie keine Giftdrüsen, sie kann nicht wie andere Spinnenarten reinbeißen und die Beute mit Gift töten, aber sie weiß sich zu helfen. Sie spinnt ihre Beute in Seide ein, klingt sehr vornehm, und dann kotzt sie sie voll.
Weniger vornehm.
Eine Studie im Fachmagazin BMC Biology hat das jetzt beschrieben, was diese Spinne macht. Sie wirkt giftähnliche Substanzen aus ihrem Verdauungstrakt hoch und diese Flüssigkeiten, die wurden untersucht, zeigen eine starke insektizide Wirkung, vergleichbar tatsächlich mit dem Gift von Spinnen, die ein Giftapparat besitzen, obwohl die toxische Wirkungsweise eine ganz andere ist. Das heißt, diese Spinne kann genauso gut klarkommen, nur anders. Sie ist ein Kotzekiller, kann man sagen. Es sind ForscherInnen von der Universität Lausanne, die haben jetzt vermutet, die Spinnen haben keine neuen Toxine entwickelt, keine neuen Gifte, sondern sie haben einfach die Art und Weise verändert, wie sie bestehende Sekrete einsetzen. Also hier, ich habe Zeug im Magen, das hilft mir beim Verdauen. Mal gucken, ob das auch als Gift geht, um Beute zu töten. Und ein Laborexperiment hat gezeigt, sie haben irgendwas der Spinne aus dem Mitteldarm extrahiert und das am Testfliegen eingespritzt und 50% der Fliegen sind innerhalb einer Stunde verstorben, selbst bei geringen Konzentrationen.
Abgefahren. Einfach Gift nachgebaut.
Ja, also Uloboridae-Spinnen haben zwar ihr Gift verloren, aber nicht ihre Giftigkeit. Auf Deutsch ist es besonders witzig, weil man da ja nicht unterscheidet zwischen Gift und
ja,
Gift.
Ja, stimmt. Ja, die sind giftig.
Wir haben nur das. Genau, wir haben nur giftig im Sinne von in beide Richtungen. Ja. Also die sind giftig und ihr Zeug ist giftig. Wir lernen also, Spinnen sind komplizierter als man denkt und die Forschenden vermuten, in der Evolution waren vielleicht Giftsystem und Verdauungssystem irgendwann mal das gleiche oder verbunden. Also die Toxine, die Giftspinnen haben, könnten ursprünglich vielleicht mal, bevor sie als Gift benutzt wurden, eine Verdauungsfunktion gehabt haben.
Ja. Okay.
Ich finde es nicht so schlimm, wenn man kein Gift hat. Ich habe auch kein Gift. Denn die Produktion von Gift erfordert ja erhebliche Ressourcen. Also wenn du nicht zwingend Gift brauchst zum Überleben, dann kann es sein, dass die natürliche Selektion dafür sorgt, dass du die Energie, um Gift zu produzieren, lieber in was Sinnvolles, für dich Sinnvolles steckst. Ja. Ich fühle mich trotzdem, eben weil ich kein Gift habe, inspiriert von den Spinnen und frag mich, die haben ihre bestehenden Toxine in ihren Verdauungsflüssigkeiten umgelabelt, umfunktioniert. Können wir das auch?
Ja.
Haben wir auch Körperflüssigkeiten, die für was anderes hergeben? Und mir ist nur Unsinn eingefallen.
Naja, aber so Magensäure im Auge, nicht so geil, oder?
Selbstverteidigung für Fortgeschrittene. Ja. Einfach Leute ankotzen statt Pfefferspray. Ja, ich habe geguckt, Kotze enthält tatsächlich Magensaft, surprise, das glaube ich, ist sehr plausibel, dass es das so ist. Und Magensaft ist wissenschaftlich betrachtet extrem sauer, hat einen pH-Wert von nur 1. Und ganz theoretisch könnte so eine saure Säure Haut, Schleimhäute, Augen reizen oder vielleicht sogar verätzen. Aber die echte Waffenwirkung ist wohl eher beschränkt. Du erbrichst nicht genug Magensaft, um deinen Gegner wirklich zu verletzen.
Ja, aber deswegen läuft einem ja auch die Spucke im Mund zusammen, ne? Weil Magensäure auch die Zähne so extrem angreift beim Kotzen.
Ach so, ich dachte, es läuft einem die Spucke so zusammen, dass wenn man, dass das alles schön flüssig ist, damit es rauskommt, damit man nicht erstickt. So.
Auch möglich. Jetzt ich kenne die Theorie mit dem Zahnschmelz. Müssen wir vielleicht mal...
Ich finde, ich bin kein Evolutionsbiologe, aber ganz tendenziell... glaube ich, die Evolution sagt eher, ich tue alles zum Überleben, als ich tue alles für schöne Zähne.
Ja, plausibel.
Ich habe noch nach anderen Körperflüssigkeiten überlegt. Gallensaft als Kaffeealternative. Bitter und dunkel passt schon mal. Ob es jetzt morgens beim Aufwachen hilft, weiß ich nicht. Aber noch was anderes, Speichel. Enthält Amylase.
Oh ja.
Kennen wir alle aus dem Biounterricht hoffentlich. Das ist ein Enzym. Das beginnt ja schon im Mund mit der Verdauung. Also Kohlenhydrate werden bereits im Mund schon verdaut und vielleicht könnten wir unseren Speichel nutzen, indem wir zum Beispiel umweltfreundlich vorspülen. Also die Sachen nicht einfach in die Spülmaschine stellen, erst recht, wenn da so Kartoffelbrei oder Reis drauf ist, sondern vorher einmal ordentlich einspeicheln. Das könnte helfen. Die Spinne gibt jedenfalls, finde ich, genug Material her für, nicht nur für uns, auch noch für eine ganz neue Comic-Verfilmung. Das wird vor allen Dingen bei 11-Jährigen gut ankommen, glaube ich. Diesmal schießt er keine Netze. Spider-Man 5, jetzt wird gekotzt.
Oh Gott, ja, das ist dann, der Kinderfilm wird dann zum Jugendfilm.
Ist doch super. Für jede Zielgruppe etwas.
Ich befinde mich ja gerade in Bayern, aktuell. Manchmal arbeite ich aus anderen Ländern, möchte man
sagen.
Grüß Gott. Grüß Gott, hast du gesagt. Ja.
So begrüßt man sich
richtig,
dann da, oder?
Korrekt, kann ich abhaken. Und ich habe sehr mit dem Thema gefühlt, was ich jetzt mitgebracht habe, weil in Bayern, ich sag mal so, wenn da jemand so ein richtiger Urbayer ist, dem fällt es auch ein bisschen schwer, seinen Dialekt in anderen Sprachen abzulegen. So, the English sometimes sounds a little bit, so a bissl so, ja. I don't know if it's the same in other parts of Germany, ja. Aber
bestimmt.
Für euch habe ich jetzt eine gute Nachricht. So, und zwar, holpriges Englisch macht einen in gewissen Kontexten bei ganz bestimmten Situationen manchmal sympathischer. In was für Situationen, wenn man in einen Fettnapfall reintritt zum Beispiel? Was haben die Forschenden aus Kanada und den USA gemacht? Die haben das Ganze veröffentlicht im Journal of Language and Social Psychology. Die haben mehr als 300 Menschen genommen, englische MuttersprachlerInnen, Studierende und online. Ne, da merken wir schon wieder, erste Einschränkung, wenn man nur Studierende und Online-Befragungen nimmt. Naja, muss man so und so sehen. Auf jeden Fall haben sie kurze Videos eines Bewerbers gesehen. Dieser Bewerber hieß Sergei. Und der hat sich für eine Stelle in Boston beworben. Und Sergei hat mit russischem Akzent gesprochen. Aber mal hat er fließend und akzentfreies Englisch gesprochen und mal hat er eher so holprig gesprochen. Und mal war er höflich und mal war er unhöflich. Was heißt jetzt unhöflich? Für Amerikaner ist zum Beispiel unhöflich im Smalltalk zu ehrlich zu sein. Ne? Zum Beispiel...
nicht zu allem amazing
richtig.
Zu sagen.
Freust du dich auf Boston, da erwarten Amerikanerinnen und Amerikaner klassischerweise, oh yeah, I'm so excited, it's going to be amazing. Und nicht so, weiß ich noch nicht, ob mir es nicht zu heiß, zu kalt ist oder ich werde sicherlich meine Familie vermissen. So. Und jetzt hatte eben...
Ich glaube, Boston soll ganz schön sein.
Ich war da noch nie. Ich kann das jetzt natürlich nicht aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Auf jeden Fall hat Sergei während eines Gesprächs gesagt, ja, Boston weiß ich noch nicht, so muss ich mich erst mit anfreunden, finde ich vielleicht nicht so gut. Und das verstößt natürlich komplett gegen das what to do and what not to do im Smalltalk. So, der Punkt ist, Wenn er mit gebrochenem Englisch gesprochen hat, dann wurde ihm das viel mehr verziehen und es wirkte sogar ein bisschen sympathisch, auch wenn der Inhalt dann eigentlich aneckte. Also, wenn du unhöflich bist und gutes Englisch sprichst, eher unsympathisch. Wenn du unhöflich bist und schlechtes Englisch sprichst, kriegst du einen Sympathiebonus. Problem, die Kompetenz im beruflichen Kontext verringert sich leider, die wahrgenommene, wenn du nicht so gut Englisch sprichst. Das heißt, ich weiß jetzt auch nicht so, was da jetzt die beste Abwägung ist. Keine Ahnung, überqualifizierte Unsympathen können sich mit schlechtem Englisch sympathisch und passend für die Stelle machen. Also vielleicht ist es für euch super oder man nimmt es eher so, wer sich bemüht, ne, wer sich sichtbar bemüht, der punktet bei Leuten, auch wenn die Grammatik holprig ist und man vielleicht dann mal nicht sich perfekt kulturell angepasst hat. Also so ein bisschen Mühe zahlt sich aus, so würde ich es eher positiv sehen.
Immer, kennt man ja von sich selber auch, wenn Leute sich Mühe geben, erst recht, wenn die dann, oder was heißt erst recht, sondern auch wenn sie nicht gut sprechen, aber sie versuchen irgendwie das auf einer anderen Sprache, das ist doch sympathisch. Ja.
Mich würde jetzt halt interessieren, wie bayerische Lehrerinnen und Lehrer das bewerten in Prüfungen, wenn dann der Bayer heute halt auch so redet, ob das dann doch Bonuspunkte gibt für Sympathie. Er hat sich ja so bemüht. Oder ob leider bei Englischprüfungen dann doch mehr erzählt.
Ich hätte gerne ein paar Details noch rausgeforscht, weil sympathisch ein sehr großes Wort ist, in das sehr viele Details reinpassen, je nachdem, wie man es auslegt. Weil ich mir vorstellen könnte, ist jetzt total unwissenschaftlich nur so, was ich denke, was plausibel ist, wenn jemand sich irgendwie unhöflich präsentiert und gleichzeitig schlecht die Sprache kann ich mir vorstellen, dass du kognitiv auf Distanz gehst, dass du sagst, okay, der spricht ja gar nicht meine Sprache, der gehört auch gar nicht zu mir und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn der gar nicht meine Höflichkeitsregeln beachtet, dass du ihn dann zwar sympathisch findest, aber trotzdem gar nicht auch näher ranlassen würdest. Das würde ich gerne mal rausforschen, wie da das nämlich ist, weil wie kann man denn sympathisch jemanden sympathisch finden, der gleichzeitig unhöflich ist? Das geht für mich nicht so ganz.
Ja, ich glaube, man muss da schon unterscheiden zwischen unhöflich und ehrlich. Also ich meine jetzt zu sagen, ich weiß noch nicht, ob ich Boston so schön finde, ist jetzt ja nicht wirklich unhöflich. Ne? Das ist ja nur so auf einem sehr hohen Level. Aber grundsätzlich so soziologisch dieses Othering, was du ansprichst, ne? Dass man sehr schnell guckt, was ist anders und das dann als fremd wahrnimmt. Das ist ja sehr tief in uns drin und was wir ständig machen, ohne es bewusst wirklich wahrzunehmen. Total spannend, aber ich sehe es eher so als kleines Trostpflaster. Trostpflaster für alle, die ein bisschen holprig in Englisch sind. Es kann sogar sympathisch wirken.
ForscherInnen der ETH Zürich, der RWTH Aachen und aus Italien vom Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie haben etwas vor, von dem ich noch nicht so ganz überzeugt bin. Sie wollen ein künstliches Erdbeben provozieren.
Hatten wir das nicht gerade mit Taylor Swift? Die hatten doch lauter künstliche Erdbeben.
Die ganze Forschung, das ganze Projekt hätte man auch da erledigen können. Stimmt tatsächlich. Wobei, es gibt ein paar Parameter hier, die anders sind. Also erstmal, warum wollen die das machen? Weil Erdbeben sehr schwer zu untersuchen sind, weil man nicht weiß, wann das nächste kommt, außer Taylor Swift tritt auf. Genau. Erdbeben gehören zu den sehr schwer vorherzusagenden Naturphänomenen. Vielleicht sogar am schwierigsten. Die beginnen nämlich kilometerweit unter der Erde und es ist wahnsinnig komplex, wann es zum Erdbeben kommt. Es baut sich heimlich auf, manchmal über Jahrhunderte und dann dauert es ein paar Sekunden und die Energie ist freigesetzt. Und in der Regel hast du nicht gerade zufällig da unter der Erde ein Instrument, sondern bestenfalls irgendwo an der Erdoberfläche. Also was machen die WissenschaftlerInnen aktuell? Sie warten, bis es rumst. Und dann schnell, schnell gucken, was haben wir denn aufgezeichnet. Das ist eigentlich nicht so clever. Besser ist doch ein kontrolliertes Experiment. Und deswegen machen sie das jetzt, sie erzeugen ihr eigenes Erdbeben und wollen den gesamten Prozess direkt aus nächster Nähe untersuchen.
Welche Stadt wird fallen?
wo ist denn das jetzt? Irgendwo im Tessin. Also das Forschungsinstitut Bredetto Lab ist 1500 Meter unter den Alpen. Dort befindet sich eine natürliche Verwerfung. Ich muss erst gucken, was ist eine Verwerfung? Ich kenne das nur so im Zwischenmenschlichen. Das ist ein Bruch zwischen zwei Gesteinsblöcken.
Ja.
Und in diese Bruchkante wollen sie mit großem Druck Wasser reinpumpen, um diese Gesteinsblöcke zu bewegen. Und rund um diese Verwerfung haben sie Bohrlöcher gebohrt, wie der Name schon sagt, und haben dort ihre Messgeräte einzementiert und dann können sie alles messen. Sie kriegen die personenbezogenen Daten, den biometrischen Fingerabdruck, sie kriegen alles. Sie kriegen Gesteinsspannung, Flüssigkeitsdruck, Verwerfungsbewegung und so weiter. Und wenn sie da das Wasser reinjagen, wollen sie einen 50 Meter großen Gesteinsblock einen Millimeter verschieben.
Und hat das dann so einen Schneeballeffekt, dass dann ganz oben am Berg plötzlich das Ganze sich um 100 Meter verschiebt? Oder wie sind die so sicher, dass das alles so cool ist?
Ja, du denkst da in eine ganz andere Richtung. Also ich habe erstmal gedacht, ein Millimeter ist ja nichts. Also ich habe ja gerade behauptet, das wäre der Stoff für die nächste Katastrophenserie. Aber Swiss Quake, die Serie, ist jetzt eher nicht so spannend, wenn es da Staffel 1, 1 Millimeter Bewegung.
Ja, aber also geologisch ist es schon, kann es viel sein.
Ja, und vor allen Dingen oben drüber liegen ja noch 1000 Meter Fels. Also da lastet eine ganze Menge Gewicht drauf. Ich habe irgendwo gelesen, 25.000 Tonnen lasten da drauf. Und dann, wenn du 25.000 Tonnen auf dem Buckel hast, dann einen Millimeter zu bewegen, das ist eine Menge. Bewegt sich oben etwas. Sie hoffen nicht.
Weiß ich nicht, ob ich das so eine gute Aussage finde.
Sie sagen,
auf Hoffnung in der Wissenschaft sowas zu suchen hat.
Ja, also sie können es quantifizieren auch. Sie planen einen Erdstoß der Magnitude 1 und angeblich merken wir das nicht. Denn das, was wir merken, ist ab Magnitude 2,5.
Ja.
Und dass es jetzt aus Versehen, wenn es unten rums, dann doch sich irgendwie aufschaukelt und oben vielleicht Magnitude 4 wird, das Risiko wollen sie begrenzen. Unter 1 zu 10.000. Klingt wenig,
genug?
Aber es ist 1.400 Mal so viel wie die Wahrscheinlichkeit, beim Lotto zu gewinnen. Also das heißt ja, wenn sie es 10.000 Mal machen, dann wird es höchstens einmal sich so krass aufschaukeln. Und da sie es nur einmal machen, aber gut, der Würfel weiß nicht, wie oft er schon gewürfelt wurde.
Ja, ja. Aber es zeigt uns mal wieder, dass wir wirklich nicht Lotto spielen sollten. Was unglaublich unwahrscheinlich ist, ne?
Das auch. Irgendwann sind die Fördermittel alle. Dann muss man gucken, was macht man jetzt mit diesem ganzen Lab und wo kommt das Geld her? Dann, finde ich, muss man in den privaten Sektor und dort für Finanzierung sorgen. Vielleicht kannst du also bald buchen, ein kleines Erdbeben für dein Jubiläum. 200 Folgen Fakt ab. Da rumpelt's.
Da rumpelt's. Oh Gott. Wir haben wirklich was bewegt, können wir dann sagen.
Wenn wir die Idee schon schlecht finden, unter der Erde ein Erdbeben auszulösen. Also ich finde die Idee gut. Das ist ein dummer Witz eigentlich, weil das ein kontrolliertes Experiment ist immer super. Das, was mir doch ein bisschen Angst macht, ist der Name dieses Forschungsprojektes. Das heißt Fault Activation and Earthquake Rupture. Es ist das FEAR Project.
Also würde ich über das Framing und Marketing vielleicht doch nochmal nachdenken an der Stelle.
Wieso nicht gleich Panic oder
ja.
Game Over? Leute, keine Angst haben. Wir haben alles unter Kontrolle. Keine Angst, bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen.
Ihre Game Over GmbH. Bewegende Wissenschaft von dieser Woche war das. Und wir haben aber noch was für euch. Und zwar, wenn ihr uns die letzten Jahre gehört habt, wisst ihr, immer so Mitte September werden doch eigentlich bei Fakt Up die Ig Nobel-Preise immer ganz groß nochmal aufgegriffen. Oder Ig Nobel, je nachdem, wie man es sagen will. Das sind ja so quasi die Oscars für verrückte Wissenschaft. Gibt es irgendwie Preise für Forschung, die einen erstmal laut lachen lassen und dann kurz grübeln. Also es ist genau die Sachen, worauf wir eigentlich immer voll gern gucken. Und die Verleihung war, wenn ihr es jetzt heute am Freitag hört, praktisch heute Nacht. Wir haben in den letzten Jahren uns auch immer wieder die Nächte um die Ohren geschlagen, aber wir werden älter, das Budget wird kürzer. Nee, wir haben einfach diese Woche am Donnerstag aufgezeichnet, haben leider keine Zeit gehabt, das zu tun. Aber
wir werden nicht älter. Wir sehen aus wie am ersten Tag.
Aber wir haben uns überlegt, wir machen das auf jeden Fall nächste Woche und wir haben einige von den Themen, die wir schon mal ganz cool finden, auf Spotify für eine Umfrage eingestellt. Da könnt ihr abstimmen, welche Themen wir denn nächste Woche aufgreifen sollen, uns genauer angucken sollen, was sie da gemacht haben, welche findet ihr vielleicht am hilariesten. Stimmt da ab. Und wenn ihr nicht auf der Spotify-Plattform hört, dann müsstet ihr trotzdem in den Shownotes einen Hinweis finden, welche irgendwie Themen zur Abstimmung stehen. Und zur Not schickt ihr uns eine WhatsApp oder schreibt uns auf Instagram oder so und dann gucken wir, dass wir da auch das Stimmungsbild mit aufgreifen.
Weltweise.
Weltweise, ja. Ihr müsst das dann auch anhören. Also, bis nächste Woche.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Wir sind ja wirklich gern gut informiert.
Ja, aber wir sind halt selten einer Meinung.
Und deswegen müssen wir auch dauernd miteinander diskutieren über eigentlich alles. Seit 30 Jahren geht das jetzt schon so.
So lange sind wir nämlich schon befreundet und fast so lange machen wir schon irgendwas mit Reden.
Und das machen wir jetzt auch jede Woche in unserem Podcast 7 Tage wach von rbb24. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir reden in 7 Tage wach über die wichtigsten Themen und Nachrichten der letzten 7 Tage.
Dazu lesen, hören und sehen wir alles, was wir in die Finger kriegen und präsentieren euch die Ergebnisse in schlanken und spannenden 30 Minuten.
Inklusive Debatte, weil ohne wird es nicht gehen.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.